Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Passwörter. Wenn ihr nicht gerade irgendeine Raketenabschussrampe schützen müsst, was ist da dran, Andreas?
Tut mir schrecklich leid. Heute müsst ihr wirklich 12 oder vielleicht sogar noch mehr Zeichen haben. Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Mein Name ist Sandro Müller. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Angriffslustig. Jedes Kind träumt doch eigentlich davon, berühmt zu sein. Als Kind ist es doch wunderbar, wenn man mal in der Zeitung kommt, wenn man es schafft, ins lokale Fernsehen sogar. Dann ist die Mama stolz, der Papa stolz, Onkel und Tante, alle sind stolz. Das wird dann aus der Zeitung ausgeschnitten, eingerahmt. Was für ein wunderschöner Traum wir als Kinder haben. Nur dieser Traum, der wird dann zum Albtraum, wenn man später mal verantwortlich ist, beispielsweise für die Informationssicherheit oder für den Datenschutz in einer Firma. Da macht es keinen Spaß mehr, plötzlich in der Zeitung zu kommen und in der Öffentlichkeit zu sein. Und es ist ja so, dass nur sehr wenige Vorfälle auch an die Öffentlichkeit gelangen. Und obwohl manchmal denkt man, das sind schon ganz schön viele, aber das ist tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs und noch viel seltener ist es, dass jemand den Mut hat und wirklich auch darüber spricht, was passiert ist, etwas tiefer geht als nur das, was man lesen kann in den Medien. Und umso mehr freut es mich, dass heute ein Gast sich die Zeit genommen hat, über etwas zu sprechen, das tatsächlich als Vorfall passiert ist. Er kennt Theorie. Er kennt aber auch die Praxis, wenn es um Informationssicherheit und Datenschutz geht. Er ist Chief Operation Officer bei einem größeren Schweizer KMU und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Stefan Schmid.
Vielen herzlichen Dank für deine Worte. Ich freue mich ebenfalls sehr, dass ich heute hier sein darf und über dieses neue Medium meine Erlebnisse, ob gut oder schlecht, für ein größeres Publikum darzulegen.
Danke, Stefan. Wenn ich das richtig recherchiert habe, dann hast du ja Elektrotechnik ursprünglich mal studiert an der ETH in Zürich und du hast auch einen Executive MBA, also so von der Ausbildung kann ich da nicht ganz mithalten. Ist ja aber, auf das wollte ich nicht hinaus, sondern ist ja was vielleicht teilweise Verwandtes, aber nicht direkt IT-Sicherheit und Datenschutz. Wie bist du eigentlich oder wann bist du das erste Mal so in Berührung gekommen mit Informationssicherheit?
Lass mich überlegen. Das erste Mal, das müsste 2009 gewesen sein, als ich bei der BSG Unternehmensberatung angeheuert habe. Hintergrund ist, dass zuvor meine Elektrotechnik-Karriere eigentlich einen Knick erhalten hat durch die Finanzkrise und durch die wirtschaftliche Lage im Ingenieurbüro, wo ich tätig war. Und ich mich entschieden habe, hier den Schritt ins Management zu machen und so zu einer Technologieberatung zu gehen. Ja.
Was hast du dort gemacht, Technologieberatung?
Ja, Technologieberatung ist ein weiter Begriff. Wir waren spezialisiert auf so Informationssicherheitsberatung, aber auch Projekte durchzuführen. Und ich durfte dann schon früh 2009, als ich angefangen habe, auf ein Mandat zu gehen bei der Liechtensteinischen Landespolizei, um das Schengen-Informationssystem aufzubauen, das dann 2012 live geschaltet wurde.
Ja. Da war sicher Informationssicherheit ein wichtiger Part. Warst du damals schon verantwortlich für diesen Teil oder war das einfach ein wichtiger Teil des Projekts?
Nein, ich war da zuständig für den Aufbau der Serversysteme, die Softwaretests und die Integration des Systems im Land. Durfte dabei auch mit anderen Ländern zusammenarbeiten, um diese Tests zu machen. Und ein großer Teil der ganzen Service-Landkarte, die man darum baut, also die Prozesse, wie das System läuft, wie es verfügbar sein musste und so, die brachte mich dann in die Informationssicherheit. Daneben hatte die BSG Unternehmensberatung auch eigene Tools im Einsatz, mit denen wir Kundenaudits machten oder Kunden auch auf ISO-Zertifizierungen vorbereiteten. Und in diesem Zusammenhang konnten wir natürlich in viele Firmen reinschauen, eben zum Beispiel das Universitätsrechenzentrum Basel oder die Schindlerlifte in Ebikon oder die Blinschfust in Uzwil und so weiter.
Und da ging es dann für dich immer mehr Richtung Informationssicherheit?
Das war ein großer Teil. Wir hatten auch andere Mandate noch im Elektrotechnikbereich, zum Beispiel mit Phonak in Stefa oder den Aufbau einer Fabrikationshalle, einen Reinraum, wo es darum ging, für Apple Mikrochips zu fabrizieren. Das ging aber dann nicht so gut und wurde wieder abgebrochen. Aber das Hauptsteckenpferd war eigentlich die Informationssicherheit. Ja. Und das hat es sehr gut gefallen. Es war interessant. Ich konnte mein Know-how auch vom Studium her, von der ganzen Computerei einbringen. Oder was Prozessorarchitektur, die ganze Technik darunter, die versteht man natürlich sehr gut mit diesem Background. Und um deine Frage noch zu komplettieren, den MBA, den habe ich dann angefangen, weil es dann wirklich Richtung Managementkarriere ging und ich eine Fachkarriere im klassischen Sinn als Ingenieur.
Ja, und trotzdem so, ich glaube, die Faszination für das Thema Informationssicherheit ist immer noch da. Was,
auf jeden Fall. Ja.
Was ist das genau? Was macht für dich die Faszination aus?
Also, da muss ich etwas weiter zurückgehen. Oder? Ich hatte meinen ersten Computer, den hatte ich 1995 beschafft.
Ja.
Da war ich gerade 15 oder war anfangs Gymnasium und den Eltern gesagt, hey, jetzt ist es Zeit, jetzt brauche ich endlich diesen Computer. Musste ihn dann zur Hälfte selber bezahlen.
Das war damals wahrscheinlich war sehr, sehr viel Geld.
Ja. Das war Autoprüfung oder Computer, so in dem Stil.
Okay, und du hast dich für den Computer entschieden.
Ja.
Da haben dich sicher auch viele für verrückt erklärt, oder?
Ja, meine Kollegen, die hatten schon welche, oder ihre Eltern, sagen wir so.
Ja.
Also die hatten so ihre 486er und ich war dann der Erste mit Windows 95 und dem CD-ROM.
Okay.
Das war mal was dann zu dieser Zeit. Und die Informationssicherheit, oder? Der Internet war Freiheit, Internet war Wissen überall und jederzeit. Und ja, gerade jetzt auch die Corona-Zeit hat wieder gezeigt, dass dem eben nicht so ist und dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist im Internet und daran teilzunehmen, sondern dass es eben auch Regeln braucht, Regeln gibt und man sich schützen muss gegen die, die sie nicht halten.
Ich habe gerade, heute habe ich das irgendwo gelesen, da waren so zwei Bilder und da stand dazu, ja, früher, da ging man ums Internet, um von der realen Welt Abstand zu nehmen und heute geht man in die Natur, um vom Internet Abstand zu nehmen. Ich glaube, das trifft ungefähr das, was du uns erzählst, oder? Wir sprechen anschließend ja auch noch intensiver über das Thema Datenschutz. Wie stehst du persönlich zum Thema Datenschutz? Oder hast du WhatsApp, Facebook und all diese Dinge? Nutzt du das?
Also bei der BSG-Unternehmensberatung habe ich es unterbunden, WhatsApp zu nutzen. Und zwar ging es da vor allem darum, weil wenn man den WhatsApp-Account auf dem iPhone damals aufschalten wollte, wurden diese Kontakte synchronisiert. Und Kontakte sind in der Unternehmensberatung das A und O und haben einen hohen Wert. Und die durften nicht raus. Punkt. Heute habe ich WhatsApp drauf, natürlich.
Schwierig ohne, oder?
Ja, wird ab und zu auch geschäftlich benutzt, aber eher selten.
Und achtest du aber stark darauf, auch im privaten Umfeld, so, ja gut, da gehe ich jetzt halt durch, aber trotzdem nur was nötig ist, eben du sagst, so selten wie möglich, habe ich verstanden.
Jein. Also ich glaube, mit dem Alter, früher war ich da strikter.
Okay.
Was die Nutzung anbelangt von solchen Sachen, was ich gemacht habe, und das ist aber dann auch wieder eigentlich ein Widerspruch in sich. Als Facebook 2014 WhatsApp übernommen hat, habe ich den Facebook-Account gekündigt.
Ja.
Und es hat sich nie jemand erkundigt. Ich glaube, es hat es gar niemand gemerkt. Aber eben WhatsApp benutze ich weiter. Was mich in letzter Zeit etwas beschäftigt, auch ist die ganze Geschichte rund um Google. Also ohne könnte ich, glaube ich, kaum. Und das ist not so nice.
Okay, gut, ich glaube, da könnten wir mal eine separate Folge noch darüber machen. Komm, wir wechseln mal das Thema. Ja. Ich habe irgendwo gelesen, du hast noch so ein tolles Ehrenamt, Videoüberwachung Saurer Museum in Abon. Was ist hier die Leidenschaft? Ist es Saurer, LKW, Armee, Videoüberwachung oder Datenschutz? Erzähl uns mal was darüber.
Das war die Lernkurve, wie man Opportunitäten nutzt. Also viel Leidenschaft war da nicht dahinter,
okay,
sondern es war eigentlich so, das Sauro-Museum musste sich auf neue Beine stellen. Und da wurde ich angefragt vom Präsidenten, der heute noch da ist, war notabene Gründer der BSG Unternehmensberatung. Er hätte eine Offerte von der ETAWI für eine CCTV-Videoanlage im neuen Museum für 30.000 Stutz. Und er fragte mich, ob ich das nicht günstiger machen könnte, so im Rahmen von 10% von 30.000, also 3.000. Und dann habe ich gesagt, ja. Ja, und das war's dann. Dann durfte ich für Videokameras kaufen, 6 Stück, NAS, einen alten Laptop, ein 100 Meter LAN-Kabel für die Fernüberwachung im Hotel nebenan und noch ein Touchscreen-Display. Das war 2010 und dann haben wir die Videoanlage aufgezogen. Und das war eigentlich super.
Bist du da läuft das heute noch?
Die Videoanlage, die läuft, glaube ich, noch. Ich bin aber nicht mehr ehrenamtlich dabei. Ich bin nur noch Mitglied im Sauro-Museum.
Okay.
Weil es hat sich dann ergeben, es kamen dann immer mehr Anforderungen. Sie bräuchten jetzt Internet in den Schauobjekten, in den LKWs im Museum, damit man dort irgendwie am Tablet sich erkundigen kann über die Historie der Gefeierte und so. Und da habe ich gesagt, da bin ich wohl der Falsche. Ich habe auch beruflich und familiär wenig Zeit, mich da jetzt noch groß zu engagieren. Und da hat sich dann der Präsident verdankenswerterweise einen Nachfolger gesucht für mich.
Da warst du gar nicht so unglücklich, vermutlich.
Nein. Eigentlich ist alles 0 und 1.
Ja, 0 und 1 oder von 0 auf 100. Diese Firma verantwortet die Versandpanne bei einer Schweizer Bank. Und diese Firma, das war die Firma, für die du damals tätig warst. Und dieser Titel, den ich gerade vorgelesen habe, der stand in der Handelszeitung im April 2018. Doch von vorne, wie hat alles angefangen, Stefan?
Alles angefangen hat damit, dass ich nach 5 Jahren Unternehmensberatung mir eine neue Herausforderung gesucht habe und sie in einer Druckerei gefunden habe. Diese Druckerei ist spezialisiert auf das Drucken von Kontobelegen für Banken, ist spezialisiert auf das Drucken von Versicherungspolicen für Versicherungen. Und wenn man das auf allgemein hat, einfach für sehr sensitive Daten. Und für diese Daten gibt es viele Regulative. Und ich durfte dann 2014 in der Probezeit in den ersten 3 Monaten die ISO 27000 Zertifizierung machen.
In der Probezeit?
Start war Juli, 1. Juli 14 und ISO-Zertifizierung war Mitte September.
Das ist mein Start. Und bestanden?
Ja, knapp.
Knapp bestanden. Ja, ich meine, das ist ja.
Also ich hatte glaube ich, noch einen Major drin. Ich musste nämlich in 2 Wochen noch Awareness-Schulungsnachweise nachliefern. Ja.
Okay, also einer der sportlichsten Pläne, den ich je gehört habe. Ja. Also knapp finde ich schon recht, recht gut.
Also es gilt auch zu sagen, es war ja nicht alles vom Scratch. Also die physische Sicherheit und all das Produktionsverfahren waren eigentlich schon da. Was fehlte, waren vor allem das ganze kontinuierliche Verbesserungsprozess, Risk-Management und all das rumherum und viel Dokumentation war noch nicht vorhanden.
Okay, da hast du dich dann reingekniegt. Wie ging es dann weiter in dieser Geschichte? Das ist immer
ja, also weiter ging es eigentlich damit, dass Jahr für Jahr die Compliance-Anforderungen an solche Verarbeitungen zugenommen haben. Also das ist eigentlich, da fingen ja dann gleich die Weißgeldstrategien an, die aus der Finanzkrise und anderen Dingen, die da aufgepoppt sind in den Jahren zuvor, eigentlich vor der Umsetzung standen. Also da kamen dann diese FINMA-Rundschreiben raus, die für die Banken eigentlich wie Gesetze eigentlich gehandhabt werden. Und wie es halt so ist, haben dann die Banken uns als Business Process Outsourcer für den Druck und Versand ihrer Dokumente eigentlich diese Auflagen auch aufgebürdet. Das konnten sie auch vertraglich und es war dann an mir, diese in der Firma umzusetzen und nachzuweisen, um eigentlich die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Und so ging das Jahr für Jahr. Also man hat dann aufgestockt, man hat diese ISO 27000 Aufrechterhaltungsaudits gemacht, man hat Pentests gemacht, man hat die die ISAE Typ 2 Testierung gemacht, wo man nicht nur die Prozesse und das interne Kontrollsystem dokumentieren muss, sondern man muss auch seine Wirksamkeit nachweisen. Und das Jahr für Jahr, nicht nur zu einem Kunden, sondern bei uns ist es immer so, wenn dann so ein Bericht irgendwo eine kritische Abweichung oder etwas beinhaltet, oder dann verteilt sich diese Abweichung sofort auf alle unsere Kunden. Also das sind dann diverse Banken und Versicherungen und man muss an allen Rede und Antwort stehen. Und so ist das gegangen. Und wie es halt so ist, muss ich jetzt noch einen Schwenker machen zu dem, was wir eigentlich tun, nämlich drucken und verpacken. Wir sind keine Informatikfirma, wir sind ein Industriebetrieb. Wir produzieren Kuvert mit Bankbelegen drin. Und die Kritikalität in dieser Tätigkeit besteht eigentlich darin, dass wir, sobald etwas schief geht bei diesem Verpackungsprozess oder auch beim Drucken, je nachdem, und das hatten wir jetzt gerade wieder, wenn da etwas schief geht und zum Beispiel vorne der Sandro Müller sein Kontobeleg drauf ist und auf dem zweiten Blatt der von mir, dann kann der Sandro Müller Bankgesetzverletzung, Datenschutzgesetzverletzung attestieren und Anzeige erstatten. Und dann läuft das gemäß diesen Firmarundschreiben und den Gesetzen, kann nicht die Firma belangt werden, sondern nur Personen. Das heißt, die Staatsanwaltschaften kommen dann und fragen uns Management nach, wer war das?
Und genau so etwas in diese Richtung ist passiert.
Genau.
Wann hast du das erste Mal davon erfahren? Wo warst du da?
Also jetzt bei diesem Vorfall war es so, es hat auch früher schon Vorfälle gegeben, wo wir solche Bankgesetzverletzungen gemacht haben. Glücklicherweise oder Glück im Unglück war es so, dass damals waren die bei uns eingesetzten Maschinen und weltweit eingesetzten Maschinen eines renommierten Herstellers hatten Firmwarefehler drin, was zu Fehlverpackungen geführt hatte. Und als wir haben das dann bei uns rausgefunden, bei einem kleinen Nachdruck, also da waren wir gerade für eine renommierte Privatbank am Verpacken am Abend. Also müssen Sie sich vorstellen, da kommen die Daten kommen um 17:30 rein, werden gedruckt, werden verpackt. Beim Verpacken geht vielleicht noch ein Kuvert kaputt oder haben einen Papierstau irgendwo und dann gibt es einen sogenannten Reprint, einen Nachdruck für die, die noch nicht verpackt sind. Und da hatten wir 5 Kuvert im Nachdruck. Das Zeug musste um 17:45 auf die Post. Und der Maschinenführer hat gesehen, ja, da kommen jetzt noch 5 Kuvert. Und hinten auf dem Band von der Maschine waren nur 3. Und dann hat er in die Logs geschaut und die Maschine hat alles korrekt verpackt gemeldet und haben sie aufgemacht und hatten eine Kundenmischung drin.
Also genau den Fall, den du vorher beschrieben hast, dass quasi ich etwas von dir sehe oder du etwas von mir oder Kunde X etwas von Kunde Y.
Und da war es ein Firmwarefehler.
Das war jetzt 2018, was du erzählst? Oder
Das war früher.
Ja.
Da gab es aber auch Anzeigen. Und 2018, da war ich gerade im Auto von diesem Kuvertierhersteller in Deutschland zurück in die Schweiz.
Ja.
Als ich das E-Mail bekam, zuerst eine Incident-Meldung vom Ticketsystem und gleich darüber ein Telefon vom CEO. Wir hatten eine Datenpanne, die eben zu Fehlversand geführt hatte. Und das Traurige eigentlich bei unserem Geschäft ist, wenn unsere Qualitätssicherungsmaßnahmen solche Vorfälle nicht detektieren, dann geht das Zeug zur Post. Dann gehen die Kuverts zur Post, landen beim Kunden und erst der Kunde meldet es der Bank und die Bank meldet es uns. Diese Roundtrip-Zeit, das sind irgendwie 2-3 Tage. Also wir haben es irgendwie am Donnerstag erfahren, dass wir am Dienstag einen Fehler gemacht haben. So ist eigentlich die Story.
Was ist das für ein Gefühl? Kannst du da noch klar denken in dem Moment? Oder konntest du damals noch klar denken?
Ja, die Situation war eigentlich, ich war mit dem Spezialisten dieser Kuvertiersysteme im Auto. Er ist gefahren, ich war Beifahrer. Und haben uns dann noch rege ausgetauscht über das, was wir Neues gesehen haben, was wir allenfalls brauchen könnten, um unsere Qualitätsstandards zu heben. Und dann kam diese Meldung rein und danach war eigentlich die Konversation für die restlichen 2 Stunden Autofahrt beendet. Da kehrt man dann schon in sich und fragt sich, ja, wie konnte das passieren? Das ist immer so das Erste. Aber danach muss man dann schauen, dass sich überlegen, was sind jetzt die nächsten Schritte, wie geht es den Mitarbeitern?
Ein spannender Punkt, wie geht es den Mitarbeitern? Wie kommst du auf das oder warum war das damals?
Ja, weil es eben so ist, wenn ich ausgeführt habe, wenn so eine Fehlverpackung passiert mit Kundenmischung, dann bekommen wir früher oder später Post von der Staatsanwaltschaft, dass gegen uns oder gegen Unbekannte Anzeige erstattet wurde und ermittelt wird.
Und wie du vorher gesagt hast, auf Personen und Das waren dann Mitarbeiter von dir?
Ja, genau. Beim ersten Mal, da war es nicht mal ein Mitarbeiter von uns, das war ein Techniker vom Kuvertierhersteller, der uns da gerade geholfen hatte. Das können wir dann aus den Maschinenlogs nachvollziehen. Aber der springende Punkt ist dann immer, die Mitarbeiter so zu schützen, dass sie eigentlich nicht verurteilt werden, weil wir müssen ja auch jährliche Screenings ablegen, einen sauberen Leumund haben und wenn da bei einem drinsteht, eben er hätte fahrlässigerweise Daten manipuliert, dann können wir den nicht halten. Oder?
Wie ist denn das ungefähr abgelaufen? Also du warst im Auto, hast das erfahren, das war nicht am nächsten Tag dann erledigt. Das war, glaube ich, ein Leidensweg fast schon.
Ja, ja, also zuerst ist es so, der CEO hat dann gesagt, ja, eben, sie schauen sich jetzt sofort die Druckdaten an, um das Schadensausmaß zu beziffern. Weil eben bei uns gehen teilweise 300.000, 400.000 Kuvert pro Tag aus. In den Spitzenzeiten, so an einem normalen Tag, sind es nicht gar so viele, da sind es weniger. Aber man muss wissen, wie viele Kunden haben Post bekommen mit Informationen anderer Kunden. Das ist dann eigentlich die Variable A. Wie viele sind das, die diese Kuverts erhalten haben? Und die zweite Frage ist, wie viele sind betroffen? Also von wie vielen Kunden sind denn jetzt Daten in diesen Kuverts? Das ist aber eine andere Zahl. Und das mussten wir erheben. Und normalerweise sind unsere Druck-PDFs sind immer so 10.000 oder 20.000-seitige PDFs. Und die muss man dann von Hand durchschauen. Stimmen sie oder stimmen sie nicht?
Wie lange dauerte das?
Ja, das ging wahrscheinlich etwa 6 Stunden.
Nur? Okay, für 10.000 Seiten?
Ja, weil wir haben überall so Codierungen drauf.
Ja.
Und es ging auch darum nicht so lange, weil nicht so viel Schaden verursacht wurde, wie wir anfangs befürchtet hatten.
Angriffslustig.
Angriffslustig.
Ab wann kamen dann die Medien ins Spiel?
Die Medien, die kamen dann erst eine Woche später eigentlich ins Spiel, am Montag drauf. Also der Vorfall geschah am Dienstag. Am Donnerstag kam die Meldung, dann hatten wir eben das Schadensausmaß beziffert. Ich hatte dann noch Meldung gemacht an unseren Anwalt, den Datenschutzbeauftragten, der uns in solchen Fragen vertreten kann. Und sehr wichtig dabei war, dass der eben auch IT-Know-how mit sich bringt und nicht einfach nur ein Jurist war, sondern eigentlich auch ein ITler. Und der hat eigentlich dasselbe gesagt, oder? Ihr müsst das Schadensausmaß beziffern. Interessanterweise habe ich dann versucht, eine Datenschutzfolgeabschätzung zu machen, weil wir gerade im Schlussspurt der DSGVO-Vorbereitungen waren. Und das hat dann eigentlich den Fokus schon auch auf die Ursache oder auf das Problem gelegt, wo der Fehler bei uns entstanden war.
Gut, und dann, also das ging ungefähr eine Woche, bis die Medien eingeschaltet wurden. Ich gehe auch davon aus, ihr selbst habt ja nicht gesagt, ja komm, uns ist gerade wahnsinnig langweilig, wir rufen jetzt noch bei einem Medienblatt an, damit die das halt wissen. Sondern vermutlich ging das ja dann über die Kunden. War das überraschend oder habt ihr damit gerechnet?
Nein, wir hatten nicht gerechnet, dass es so einen Hype gibt, weil am Schluss, am Ende, es war ein tiefer zweistelliger Kuvertbetrag. Also es waren keine 1000 Sendungen, die da betroffen waren und es gibt es aber immer wieder und dass zum Beispiel Medien so etwas mitbekommen oder das sieht man auch in der letzten Zeit wieder, wenn Sendungen irgendwie mit falschem Inhalt versendet werden, auch wenn es staatliche Organisationen sind. Also das kann sein, wenn zum Beispiel Abstimmungsunterlagen versendet werden und etwas fehlt. Es gibt einen Riesenhype. Das kann sein, wenn diese Serafe-Rechnung falsche Daten enthält. Und so ist es halt auch, wenn falsche Kontoauszüge oder in unserem Fall war es so, eben wir hatten kreuz und quer versendet. Also hochformatiges war Querformat drin, querformatiges Hochformatig. Mal hat es zufällig gestimmt, dann kamen mehrere Kunden oder nur eine halbe Sendung. Es war so ein ganz wirres Bild eigentlich, das wir da fabriziert hatten.
Ich stelle mir vor, so nach...
Und der Medienhype ging eigentlich dann los, als eben rauskam, dass der Fehlversand passierte und die Medien dann anfingen zu recherchieren. Es gab in diesem Zusammenhang natürlich, ich glaube, es war auch so, dass es so einen Medienhype gab, weil noch andere Aspekte dieses Bankkunden eigentlich gerade kursierten.
Was war für euch eigentlich die größere Herausforderung? Der Fehler selbst mit den direkten Folgen oder das, was mit den Medien dann passiert ist?
Also der intern war der Fokus klar jetzt von meiner Seite auf der Aufarbeitung des Fehlers selber. Für die Medienresonanz und dem zu entgegnen, hatten wir eigentlich ein klares Kommunikationskonzept, in dem wir sagen, die ganze Kommunikation geht über eine Stelle und das war der CEO. Wir haben auch intern herausgegeben, wenn irgendjemand nachfragt, dann ist die einzige Stellungnahme, ist, dass es keine Stellungnahme gibt. Und wir eben noch in den Fall noch untersuchen und darum gar nichts darüber sagen können zurzeit.
Ist da bei euch auch ein Krisenmanagement-Prozess oder irgend sowas angelaufen? Hattet ihr das vorbereitet?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten schon früher im Management hatten wir so Krisenstabsübungen, die wir uns an der Militärakademie in Luzern angeeignet hatten. Da hatten wir so zwei, dreitägige Kurse, in denen wir so eben Stabsübungen durchführten für Krisen. Da ging es halt mehr um so verschüttete Straßen oder zum Beispiel irgendwelche Infektionen in einem Hotel. Aber am Ende ist es immer das Gleiche. Wichtig ist, dass da die Methodik stimmt. Und wir hatten auch, eben wie die Historie gezeigt hat, aus früheren Vorfällen gelernt, dass so etwas mal passieren könnte. Ja.
Aktuell sind wir ja auch in einer Krise, da man kann es gar nicht mehr hören, aber wir sind immer noch in der Corona-Krise und der Schweizer Bundesrat Alain Berset hat vor kurzem mal gesagt, das Wichtigste in der Krisenbewältigung ist aber nicht Fehler zu vermeiden, sondern Fehler so rasch wie möglich zu erkennen und zu korrigieren. Kannst du das nachvollziehen? Also es ist weniger wichtig zu versuchen, um jeden Preis jetzt Fehler zu vermeiden. Man muss vorwärts machen, vorwärts gehen, aber man muss, sobald man erkennt, man hat einen Fehler gemacht, den sofort korrigieren. Das ist viel wichtiger. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, also es ist sowieso so, dass in solchen Krisen, da kommen ja ganz viele Aspekte auf sehr kleinem Zeitraum zusammen und man hat... gelinde gesagt, sehr viel Stress. Das heißt, da kommen viele neue Dinge auf einem zu, die man vorher nicht hat, eben wie so ein Medienrummel. Also bei uns war es ja dann so, zuerst ging es los auf Inside Paradeplatz und 20 Minuten und dann kamen da die Online-Meldungen und dann haben uns die Reporter auch unter Druck gesetzt, gesagt, ja, jetzt drückt ihr raus mit der Wahrheit und sonst schreiben wir einfach etwas und erfinden was und dann könnt ihr selber schauen. Und auf solche Dinge kann man sich eigentlich nicht vorbereiten. Da muss man dann einfach auch souverän genug sein, das durchzustehen. Auf der anderen Seite gibt es dann eben viele andere Dinge. Oder? Da kommt dann, der Kunde wird plötzlich eigentlich darf man jetzt nicht wörtlich nehmen, aber es gibt so ein gewisses Feindbild. Man muss sich wie schützen, weil Risiken entstehen zu einem Bestandeskunden, von denen man eigentlich vorher nie dran gedacht hat, dass man eigentlich sein Riskmanagement auf die Kunden auslegen muss. Also je nachdem, wie der Kunde reagiert oder was jetzt da noch kommt, kann es so oder so rauskommen und auf das muss man sich dann in kürzester Zeit vorbereiten. Und jetzt in dem Fall waren es eben so viele juristische Fragen und Fristen für Berichte, für alles Mögliche und darin sind dann die Fettnäpfchen eigentlich unbekannt. Und das ist ganz schwierig. Und dann heißt es einfach, entscheiden, und zwar rasch, weil keine Entscheidung oder eine späte Entscheidung ist auch eine Entscheidung, aber dann entscheidet man lieber früh und versucht das irgendwie unter Kontrolle zu bringen, als ständig irgendwie zu reagieren oder irgendwie in eine Lähmung zu verfallen.
Also versuchen, den berühmten Schritt vorauszukommen, dem Ereignis.
Ja. Ja. Ja.
Du hast jetzt zwei wichtige Dinge angesprochen, um in der Krise bestehen zu können. Das eine ist die Vorbereitung, Prozesse vorbereiten und so weiter. Das andere ist dann aber auch die Krise selbst zu managen oder eben zu reagieren, weil da noch ganz viel kommt, an das hat man trotzdem nicht gedacht. Was ist aus deiner Sicht wichtiger, die Vorbereitung oder einen brillanten Krisenmanager?
Weder noch. Also ich sage, das Wichtigste wäre ein potentes Krisenmanagement-Team. Und der Krisenmanager, der das dann managt, das Team, ja, der ist auch nur so gut wie sein Team. Mhm. Ja. Mhm. Aber am Schluss spielt beides miteinander hinein. Oder wenn man, ich denke, sowohl die Vorbereitung, also so in groben Zügen zu wissen, was man tut oder was man tun kann und welche Ansprechpersonen man hat, wo man die Expertise herkriegt, das ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf den Bundesrat Berse verweise und auf die aktuelle Krise, da war es ja gerade auch im März, als das Virus das erste Mal ausgebrochen war und man eigentlich nichts darüber wusste, ist das eben auch mit den Experten dann ganz schwierig. Das war bei uns nicht so.
Die Fakten waren klarer oder ziemlich schnell klar, richtig?
Ja.
Ja. Aber die Umstände dann halt auch nicht. Also wenn ich das richtig verstehe, dann sagst du, am Schluss ist es die Kombination. Es ist sehr, sehr wichtig, vorbereitet zu sein, gewisse Dinge vorbereiten. Man darf aber nicht glauben, dass das alles ist, sondern man muss dann genug oder eben auch darauf vorbereitet sein, dass man nicht vorbereitet ist auf alles.
Ja.
Ist das,
genau.
Ist es also, das?
Oder unser IT-Leiter, der sagt immer, wenn ich da so ein Schutzhandbuch schreibe oder eben, was machen Sie, wenn Sie eine Cyberattacke haben? Das ist eine super Frage. Was machen Sie, und dann, wenn die Cyberattacke, wenn es eine DDoS-Attacke ist? Was machen Sie, wenn es eine Phishing-Attacke ist? Was machen Sie, wenn es irgendeine unbekannte Attacke ist, die man noch nicht kennt? Und genau da hört ja dann eigentlich die Planung auf und fängt das Unbekannte an. Und ich bin der Meinung, man soll weniger bekannte Fälle abhandeln in so einem Konzept, sondern sich mehr aufs Unbekannte vorbereiten, weil am Schluss ist jede Krise anders. Und man kann schon aus den Schulbüchern lernen und versuchen, das umzusetzen und für jede Eventualität noch irgendeinen Plan in der Schublade zu haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass irgend so eine Eventualität eintritt, vor allem je granularer sie ist, die ist umso kleiner.
Das wäre vermutlich jetzt auch spannend, mal bei allen Firmen so die Krisenpläne zusammenzutragen und zu schauen, wie viele haben sich so einigermaßen genau auf dieses Szenario Corona vorbereitet. Aber auf sämtliche, wahrscheinlich bis zur Landung von Außerirdischen sind einige vorbereitet, aber auf das war irgendwie, zumindest in dieser Form, wahrscheinlich die wenigsten vorbereitet.
Ja, ich habe da auch bei der Corona-Zeit mal noch ins Notfallhandbuch geschaut und wir haben wirklich uns auf die Pandemie in dem Sinne vorbereitet, als dass ein Zweizeiler darin enthalten ist über Epidemien, Pandemien. Und da steht einfach drin, wenn zu viele Mitarbeiter krank werden in der Firma, weichen wir aus Temporärpersonal zu, wie wir das machen, wenn wir dreischichtig arbeiten. Das ist alles.
Und trotzdem mit der ganzen Krisenvorbereitung seid ihr wahrscheinlich, habt ihr doch einiges dann daraus auch nutzen können, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja, die Methodik ist dann schon wichtig, oder? Zusammensitzen, Risiken anschauen und dann Risiken priorisieren und diese dann behandeln.
Komm, lass uns langsam zum Ende kommen. Ich habe noch eine Frage an dich.
Schreib dir das auf die Festplatte.
Welchen Tipp würdest du heutigen CISOs, CFOs, CEOs, Unternehmen, Krisenmanagern mitgeben? Welchen Tipp, was dürften sie aus deiner Erfahrung lernen? Was ist wirklich entscheidend?
Ruhe bewahren, einen Schritt zurücktreten, Kaffee trinken, das sind viele Tipps, und
das ist schon okay.
Und sich überlegen, was muss als erstes gemacht werden.
Ich glaube, das können wir doch so als Schlusswort stehen lassen. Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ich bin überzeugt, dass unsere Hörer das zu schätzen wissen und hoffentlich auch wieder viel, viel gelernt haben. Ich habe wieder viel gelernt, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank warst du da, Stefan.
Danke vielmals, Sandro.
Ja, auch herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch Angriffslustig jetzt gleich auf eurem Kanal. Hört wieder rein, empfiehlt es weiter, gebt uns 5 Sterne oder sagt uns auch, was wir besser machen können, was für Themen ihr noch euch wünscht. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.